schön, dass Sie da sind und wir einige Minuten gemeinsam unterwegs sein können. Wie es Ihnen geht in dieser außergewöhnlichen Zeit. Ich würde gerne in Ihre Stube schauen und Sie fragen, wie es mir geht. Oft antworte ich auf diese Frage am liebsten gut. Die einschneidendsten und tiefsten Momente in meinem Leben waren wohl die Augenblicke, in denen ich geliebte Menschen loslassen musste, die viel zu früh gegangen sind. Und manchmal stehe ich an ihrem Grab und das Herz kommt nicht zur Ruhe. Auf Seite 107 im Neuen Testament in der Bibel treffe ich auf Menschen in einer Situation, die sich ähnlich anfühlt. Ich lese daraus einige Sätze. Lukas Kapitel 24 von Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 11 Kilometer entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er aber sprach zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth. Der war ein Prophet, war mächtig in Wort und Taten und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet haben und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Kleopas und sein Begleiter sind auf dem Weg nach Hause. Ein mehrstündiger Fußweg. Sie kommen aus Jerusalem. Sie sind niedergeschlagen, enttäuscht. Sie sind gebrochen. Diese Gefühle sind einzigartig beschrieben von Johann Sebastian Bach in dem Schlusschoral der Matthäuspassion. Wir setzen uns mit Tränen nieder. Wir setzen uns mit Tränen nieder. Jesus ist nicht mehr da. Sie haben mit angesehen, wie er ans Kreuz geschlagen wurde und einen qualvollen Tod starb. Und sie spüren auf dem Weg nach Emmaus, wie sehr ihnen Jesus fehlt. Nun sind sie allein. Sie kommen nicht zur Ruhe. Sie reden unentwegt und fragen sich gegenseitig nach den Dingen. Da unterbricht sie jemand. Das, was sie im Moment so sehr vermissen, das ereignet sich jetzt bei ihnen, nur sie merken es nicht. Jesus ist ein Fremder. Ihre Augen werden gehalten, steht im Text. Durch seine Frage, was sind denn das für Dinge, über die er da miteinander spricht, wird seine Fremdartigkeit irgendwie noch größer, noch unverständlicher. Da bleiben sie traurig stehen. Da bleiben sie traurig stehen. Und Kleopas mag gesagt haben, hey, bist du wirklich der Einzige, der in diesen Tagen nicht miterlebt und mitbekommen hat, was geschehen ist? Bereits dreimal und eigentlich noch öfter hat Jesus vor seinem Tod den Jüngern und den Menschen erklärt, was geschehen wird, was geschehen muss. In den Leidensankündigungen Lukas 9 und 10 und andere Texte mehr. Und jetzt erklären sie ihm, was sie davon verstanden haben. Jesus ist ein Prophet, mächtig in Wort und Tat. Vers 19, unsere hohen Priester haben ihn hinrichten lassen. Vers 20, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlöst. Wir aber hofften. Und Jesus ist ihnen näher, als sie meinen. Über die Gegenwart Jesu verfügt man also nicht, wenn man vielleicht mit erkennendem und ernstem Glauben zufasst, so dass man sagen müsste, wo kein ernster Glaube ist, da ist Jesus auch nicht da. Sie haben es immer noch nicht verstanden. Es ist ja immer ein Geschenk. Es ist ja immer ein Geschenk, wenn er sich offenbart. Glaube an Jesus ist nie ein Haben, sondern immer ein Unterwegssein. Wir können über diese geheimnisvolle Gegenwart Jesu nicht bestimmen. Das fällt manchem schwer. Einige meinen, mit besonders viel Lobpreis und Gebet käme man in seine Nähe. Andere wiederum sehen richtiges Verhalten und gute Werke als Voraussetzung, dass Jesus sich offenbart. Ohne Frage sind Lobpreis und Gebet und gute Werke gute, wunderbare Dinge. Aber sie sind nicht der Knopf, den man drücken könnte und dann stünde Jesus im Raum. Jesus Christus ist nicht unserem Erkenntniswillen unterworfen. Er entzieht sich diesem Zugriff menschlichen Wollens. Wir aber hofften, er entzieht sich dem. Aber er ist da. Wir dürfen aus dieser Begebenheit lernen. Jesus ist da und geht mit uns, auch wenn wir ihn im Augenblick nicht erkennen, sehen oder fühlen. Den Jüngern hier werden die Augen gehalten. Sie können nichts dafür, dass sie Jesus nicht erkennen. Das ist ein großer Trost. Das ist ein großer Trost. Das heißt, es ist nicht mein Versagen, wenn ich ihn nicht sehe oder spüre oder wahrnehme. Wer weiß, wie lange Jesus schon hinter mir hergeht. Er allein bestimmt den Augenblick, in dem er sich zu erkennen gibt. Sollte sich jemand nach diesem Augenblick sehnen, dann rührt das wohl daher, dann rührt diese Sehnsucht daher, dass Jesus bereits mit auf dem Weg ist. Die beiden Emmaus-Jünger haben die Gründe ihrer Traurigkeit genannt. Ihr Unverständnis ist ja so gut zu verstehen. In unseren Erwartungen an Gott denken wir doch auch oft an ein kraftvolles Eingreifen in die Ungerechtigkeit dieser Welt oder doch wenigstens in die Ungerechtigkeiten, die mir in meinem Leben widerfahren. Solche Hoffnung und solches Bitten ist erlaubt. Wir finden das in der Bibel und bei Menschen des Glaubens immer und immer wieder. Paulus fleht dreimal zu Gott, dass er ihn befreie von einer Last. Und Gott antwortet wohl der Bitte des Paulus, aber er erfüllt sie ihm nicht. 2. Korinther 12. Dietrich Bonhoeffer betet und hofft von ganzem Herzen, dass Gott sein Flehen erhört. Und er schreibt einen Brief. Im Dezember 1944 aus dem Gefängnis in Berlin schreibt er an seine Verlobte Maria von Wedemeyer einen Brief. Und Bonhoeffer beschließt diesen Brief mit dem uns vielleicht vertrauten Text: von guten Mächten wunderbar geborgen. Und wir lesen darin, wenn wir die Strophen lesen, unter anderem: für, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Das war nicht als Text für anheimelnde Gesang in einer trauten Runde in einem wohltemperierten Raum gedacht. Das war ein aufrichtiges Flehen und Bitten zu Gott, dass er seine so innig geliebte Maria wiedersehen dürfe. Die Briefe, die sie sich schrieben, atmen die große Sehnsucht der beiden zueinander. Für, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wie verständlich ist doch die Bitte der Emmausjünger. Wir aber hofften. Sie klammerten sich an diesen Jesus, weil sie wohl spürten, wie leer und sinnlos ihr Leben jetzt geworden ist, nachdem Jesus nicht mehr da ist. Es gibt wohl in jedes Leben Fragen, die unbeantwortet bleiben, vielleicht sogar lebenslang. Wer allerdings auf alles eine Antwort gibt, hat vermutlich nicht viel verstanden. Wie reagiert Jesus auf die Jünger? Er hat die Zeit, ihnen den Heilsplan Gottes ein weiteres Mal zu erklären. So erklärt er den beiden die Geschichte Israels als eine Geschichte der Abkehr von Gott, als eine Geschichte aber auch des Gerichtes, aber eben auch als eine Geschichte der nicht müde werdenden Treue Gottes, die immer wieder neu beginnt. Gott gibt nicht auf. Gott gibt nicht auf. Er wird einen neuen Bund schließen, nicht einen Bund, in dem er sich mit Macht und großen Dingen durchsetzen würde gegen alle menschlichen Widerstände, sondern einen Bund, einen neuen Bund durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Mit solchen oder ähnlichen Gedanken möglicherweise hat Jesus diesen beiden Jüngern den Heilsplan erklärt. Diese Bibelstunde ist uns ja nicht überliefert. Und er berührt ihre Herzen durch sein Reden. Sie spüren, wie seine Stimme und seine Worte tief in ihrer Seele ankommen. Wir lesen im Vers 32, dass ihre Herzen brannten, während er redete. Da sprach einer mit Vollmacht. Und nun gibt sich Jesus zu erkennen. Es ist nicht nur sein Wort da, er selbst ist da. Vers 30 und 31 im Lukas Kapitel 24, dort steht: Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Beim Abendessen nimmt er das Brot und da werden ihnen die Augen geöffnet. Er ist es. Jesus lebt. Jesus ist da. Aber es ist nur ein kurzer Augenblick, der beides enthält. Das Wiedererkennen, Jesus ist da, und das Entschwinden, sein Platz ist auf einmal leer. Sie sind nur noch zu zweit. Da gibt's kein Zufassen oder Festhalten. Da bleibt nur staunendes Entdecken. Jesus ganz nah bei ihnen. Jesus ist auferstanden. Ihre Hoffnung ist nicht enttäuscht worden. Und obwohl es Abend und dunkel geworden ist, laufen sie den ganzen Weg zurück nach Jerusalem und erzählen es den anderen und auch uns. Jesus lebt, erzählen sie, er ist auferstanden. Jesus lebt, er hat uns das Brot gebrochen und das Wort ausgelegt. Wir haben ihn. Da tritt Jesus in den Raum, während sie noch berichten. Er unterbricht ihr Reden und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Es ist ein nicht zu beschreibender Moment. Jesus ist hier. Es ist nicht zu fassen mit Worten oder Sätzen. Es sind ganz unterschiedliche Gefühle, die sie plötzlich bewegen. Freude, Unsicherheit, Zweifel und Hoffnung. Es ist ein nicht zu beschreibender Moment für die Jünger. Sie sind völlig überfordert. Vers 37 lesen wir, sie sind erschrocken, sie fürchteten sich. Sie haben es also immer noch nicht verstanden, oder? So bin ich wohl auch. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als Jesus zu sehen. Und wenn er mir begegnet, wenn er meinen Raum betritt, dann fehlen mir die Worte. Kann nur mit Paul Gerhardt bitten und bekennen: Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich, Armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad. Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht. Da unterbricht mich Jesus und sagt: Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Und Jesus sagt zu den Jüngern in Vers 39: Seht meine Hände, seht meine Füße. Ich bin es selber. Fasst mich an und seht. Und dann erklärt er ihnen noch einmal den Heilsplan Gottes mit seinen Menschen. Und dann steht dort im Vers 45, jetzt haben sie es verstanden. Jetzt haben sie es verstanden. Und dann segnete er sie und fuhr gen Himmel. Sie aber kehrten zurück mit großer Freude und lobten Gott. Es muss ja alles gut werden, weil Christus auferstanden ist, sagt Kierkegaard. Zum Wort gehört die Begegnung. Kein kluger Gedanke, keine noch so bewundernswerte Auslegung oder Theorie eines Textes kann die persönliche Erfahrung mit Jesus ersetzen. Zum Wort gehört die Begegnung. Was wir dazu tun können: Wir können ihn bitten. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. So wie die Jünger nach dem Weg mit Jesus: Herr, bleibe bei uns. So schenke er uns seinen Frieden. Was ist der Friede Gottes? Dietrich Bonhoeffer schreibt: Der Friede Gottes ist ein Friede, der höher ist als alle Vernunft. Der Friede Gottes ist die Treue Gottes trotz unserer Untreue. Im Frieden Gottes sind wir geborgen, behütet und geliebt. Der Friede Gottes ist größer als alles, was wir darüber sagen könnten. Der Friede Gottes steht über allem menschlichen Wollen und Denken. Er hat die Welt versöhnt. Er verbindet, was getrennt war. Er heilt, was wund war. Der Friede Gottes bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen diesen Frieden Gottes, der Sie spüren lässt, dass Sie behütet, geborgen und geliebt sind. Amen.
Atem der Hoffnung. Die Wochenendpredigt präsentiert von Hope Channel Radio.